HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute am Tisch mit dem Berliner Historiker Daniel Schönpflug. Das Gespräch mit ihm führt Jochen Rack. Daniel Schönpflug, geboren 1969, ist Professor für Geschichte an der Freien Universität Berlin und wissenschaftlicher Koordinator des Wissenschaftskolleg zu Berlin. Zuletzt hat er ein Buch veröffentlicht, es trägt den Titel Kometenjahre 1918, die Welt im Aufbruch. Herr Schönpflug, dieses Buch ist rechtzeitig zum 100. Jahrestag des Kriegsendes, des Ersten Weltkriegs erschienen. Es erzählt die Geschichten unterschiedlicher Menschen. Sie haben eine ganze Reihe von Protagonisten sich ausgesucht und diese Stimmen miteinander montiert. Was waren denn die Motivationen dieser Menschen in jenen Jahren? Wie haben sie die Umbruchszeit erlebt und weshalb haben sie diesen Titel Kometenjahre für dieses Buch gewählt?
Für mich war es aufregend, in den Tagebüchern und Autobiografien und Briefen der Zeit zu erleben, dass, obwohl es ja auch eine düstere Zeit war, nicht Kriegsende, so viele Tote, Krankheit, dass in diesen Quellen sehr viel Hoffnung und Zukunftserwartung formuliert waren. Und das ist im Grunde genommen das, was mich in das Thema reingezogen hat, in einem Moment, den man für gewöhnlich als düster ansieht und den die Geschichtsschreibung eigentlich als Keimzelle für die späteren schrecklichen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts ansieht, dass man bei den Menschen auch Freude findet, Hoffnung findet, Visionen und gar Utopien findet. Und der Komet ist für mich im Grunde genommen eine Metapher, die genau diese Haltung wiedergibt. Am Anfang des Buches, da ist ein Blatt von Paul Klee abgedruckt. Da sieht man einen Seiltänzer, unter ihm die Stadt Paris und in seinem Kopf kreisen Kometen. Und das ist genau für mich diese Zwischenstellung, die dieses Buch auch beschreibt. Auf der einen Seite das Reich der Ideen und Zukunftsentwürfe, aber auch eine harte Realität. Und dieser Seiltänzer, der bewegt sich so auf halbem Wege zwischen den beiden.
Dieses Bild ist ja aus dieser Zeit.
Das Bild ist im Jahr 1918 entstanden. Da war Klee noch Soldat.
Genau. Jetzt vermute ich mal, dass die Wahrnehmung der Zeitgenossen des Kriegsendes sehr stark davon abhing, ob sie auf der Siegerseite oder auf der Verliererseite waren. Was mich zu der Frage auch führt, wie haben Sie denn diese Stimmen ausgewählt? Es sind 22, wenn ich mich recht erinnere, die Sie zusammengeführt haben, also diese subjektiven Perspektiven. Aber es sind Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Wie kam es zu dieser Auswahl?
Die Auswahl hat eigentlich zwei oder drei Kategorien gehabt. Zum einen habe ich nach Biografien, Autobiografien, Memoiren, Literatur, Briefen, Tagebüchern gesucht, in denen genau diese Hoffnung, diese Zukunftserwartung auch formuliert war. Und das ist natürlich nicht in allen der Fall. Das Zweite ist, ich habe Figuren gesucht, die, was das Spektrum, zum Beispiel geografische Spektrum, aber auch das soziale Spektrum angeht, recht weit auseinanderliegen. Denn in meinem Buch gibt es ja Männer der Macht, aber es gibt auch Leute, die einfach nur ausgeliefert sind den Zeitzuständen und die im Grunde genommen gar keinen Einfluss haben. Und das Interessante war, dass, obwohl die so weit auseinanderlagen, sich immer Brücken gebildet haben und die sich in der einen oder anderen Weise doch begegnet sind. Drittes Kriterium, was für mich ausschlaggebend war, ich musste diese Quelle, also was es nun war, Brief oder Autobiografie, in die Hand nehmen, lesen und so gefesselt sein, dass ich gar nicht anders konnte, als darüber zu schreiben.
Aber wenn Sie diese Quellen sich jetzt ansehen, kann man denn, angenommen, man wüsste nicht, von wem der jeweilige Text stammt, könnte man ahnen, dass eine Seite eher aus deutscher Perspektive geschrieben ist und die anderen aus Seiten der Siegermächte, also unter dem Aspekt, weil Sie sagten, düster, die düstere Erfahrung, dass sich sozusagen aus diesen Quellen zeigt, wie unterschiedlich dieses Kriegsende wahrgenommen worden ist.
Diese Unterschiede sind da, aber die sind viel individueller, als man das gedacht hat. Es gibt eben auch auf der Seite der Sieger solche, die diesen Moment nicht als positiv erlebt haben. Also ich habe zum Beispiel die Journalistin Luise Weiß als eine der Figuren in dem Buch. Und die, als sie hört, dass draußen auf der Straße Lärm ausbricht und als die Feierlichkeiten dann zum Waffenstillstand losgehen, da macht sie die Fenster zu und möchte in Ruhe weiter an ihrer Ausgabe ihrer Zeitung arbeiten. Und als sie dann schließlich doch rausgeht auf die Straße und, wie sie sagt, die Raserei sieht, da erscheint ihr das als eine Feier der Aggressivität. Und sie hält das für verderblich und dumm. Also nicht alle auf der Siegerseite sind glücklich. Der Amerikaner Harry S. Truman, späterer amerikanischer Präsident, damals Artillerieoffizier, der hätte gerne gehabt, dass der Krieg weitergeht. Der war noch gar nicht am Ende mit seinem Krieg. Der hätte aus persönlichen Gründen und auch aus politischen Gründen sich gewünscht, dass man in Deutschland einmarschiert und dass man nicht an der Grenze Halt macht. Also ja, es gibt natürlich diese unterschiedlichen Schattierungen, aber die Wirklichkeit ist komplex.
Ich erinnere mich auch insbesondere an die Tagebucheinträge, die Sie verarbeitet haben von Virginia Woolf. Auch da hat es mich sehr überrascht eigentlich, dass Ihre Sicht als Engländerin auf dieses Kriegsende eigentlich alles andere als positiv aussieht.
Die ist geradezu angeekelt von dem, was sie da auf der Straße sieht. Das scheint ihr formlos. Und das Schlimmste für sie ist, dass sie zwar den englischen Sieg natürlich herbeigewünscht hat, aber wie sie schreibt, sie wüsste gar nicht, ob dieser Krieg und dieser Sieg es wert gewesen sind, dass so viele Menschen dafür gestorben sind.
Jetzt, wenn wir nochmal auf den Titel Kometenjahre zurückkommen, was waren denn dann jetzt positive Visionen, die die Menschen entwickelt haben, die dieses Kriegsende erlebt haben?
Also um Beispiele zu nennen, jemand wie Louise Weiß, die ist zum ersten Pazifistin und glaubt daran, dass jetzt nach diesem enormen Morden eine neue Zeit beginnt, in der der Krieg überwunden wird. Sie ist außerdem eine wirklich gläubige Europäerin. Sie glaubt darin, dass Europa nach den Erfahrungen dieses Kriegs sich als ein solidarischer Kontinent neu organisieren will und dass man eben Kriege innerhalb von Europa vermeiden kann. Sie glaubt auf der Weltebene, dass es eine neue Weltordnung geben wird, nämlich über den Völkerbund organisiert, ein Mittel, dass sich Staaten untereinander abstimmen, dass Schiedsgerichte geschaffen werden, um Händel schon im Vorfeld auch beizulegen. Und sie war engagiert für die Sache der Frau und glaubte, dass nach den Anstrengungen, gerade der Frauen im Krieg, nun auch die Zeit für die Gleichberechtigung gekommen sei.
Aber hat sich dies im Rückblick bestätigt oder umgekehrt gefragt, wie offen war denn die geschichtliche Situation tatsächlich? Haben diese Menschen sich getäuscht, was die positiven Erwartungen anbetrifft, oder hätten die Dinge auch anders laufen können?
Im Großen und Ganzen hat der weitere Verlauf der Geschichte gezeigt, dass viele dieser Hoffnungen zumindest verfrüht waren und zum Teil wahrscheinlich auch idealistisch und überzogen. Es bricht ja dann eine Zeit an, in der sich die Antagonismen und die Aggressionen verstärken. Es bewegt sich Schritt für Schritt auf eine Wirtschaftskrise, auf einen weiteren Krieg zu. Die Nationalismen feiern also eine Wiederauferstehung trotz der Erfahrung des Krieges und auch die Gewalt. Nach so vielen Morden würde man ja denken, dass die Menschen der Gewalt müde sind. Aber wie schnell schon in den Revolutionen in Deutschland und dann auch in den fortgesetzten Kriegen auf dem Balkan ist die Gewalt wieder da, beziehungsweise ist nie wirklich weg gewesen. Also diese Kometenmetapher bedeutet ja auch, da sieht man etwas aufleuchten. Das zieht sozusagen seine Bahn am Firmament, aber es verglüht auch rasch wieder. Und wenn es dann als Trümmer auf der Erde einschlägt, dann kann das auch verheerende Folgen haben.
Sie haben in diesem Buch auch die Perspektive von schwarzen Soldaten mit eingebracht. Ich glaube, das war auch eine bewusste Entscheidung. Denn auch hier gibt es, wenn man diese Gruppe sich anschaut, eine gewisse Hoffnung offenbar auf Emanzipation durch die Teilnahme am Krieg.
Ja, da gibt es den Kriegshelden Henry Johnson. Das ist ein schwarzer Amerikaner, der vorher in Albany Kofferträger war vor dem Krieg, dann eingezogen wurde. Und in dem Augenblick, wo seine Einheit dem französischen Kommando unterstellt wurde, wurde er dann zum Krieg eingesetzt. Und seine Einheit und er persönlich zeichnen sich aus und kommen tatsächlich nach Amerika zurück in der festen Gewissheit, dass dieser Einsatz auch belohnt wird, dass eben die Emanzipation Fortschritte macht und dass ihre prekäre persönliche Situation sich verbessert. Und der Tag der Rückkehr wird tatsächlich in New York mit einer riesigen Parade gefeiert. Und da denkt man wirklich, dass jetzt ist sozusagen der Tag des Ruhmes gekommen. Aber schon wenige Monate später wird Henry Johnson zu einem Vortrag nach St. Louis eingeladen. Er soll sozusagen als Kriegsheld auf eine Bühne kommen und anstatt da gut Wetter zu machen, erzählt er von den Wirklichkeiten des Krieges und vor allen Dingen vom Rassismus im Krieg. Dann wird er ausgepfiffen und er hat von dem Tag an nie wieder eine Bühne betreten. Und er stirbt schon 1929, schwer verletzt, ohne Invalidenrente, am Alkohol.
Da hat sich also die Hoffnung der Schwarzen erst mindestens 50 Jahre später erfüllt, wenn man also an die Bürgerrechtsbewegung denkt. Und
genauso
diese
ist es.
Spur ist verschwunden.
Genauso ist es. Das hat noch sehr lange bis in die Nachkriegszeit des Zweiten Weltkriegs gedauert. Genauso bei den Hoffnungen der französischen Frauen wie Louise Weiss, nicht? Das Frauenwahlrecht in Frankreich kommt erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Vierten Republik.
Ein wichtiges anderes Thema ist auch noch das Thema der Kolonien bzw. der Entkolonialisierung. Auch dies spielt in dem Buch eine Rolle. Auch da haben sich die Hoffnungen erst später erfüllt.
Ja, man kann es ein bisschen sortieren. Ich habe ja einen irischen Freiheitskämpfer, einen vietnamesischen Freiheitskämpfer und einen indischen Freiheitskämpfer. Der irische Freiheitskämpfer stirbt, Terence McSwiney, 1921 am Hungerstreik und damit nur ein Jahr, bevor Irland, zumindest ein Teil Irlands, dann in die Unabhängigkeit entlassen wird. Für die beiden anderen, Nguyen Tha Thanh, der spätere Ho Chi Minh und Gandhi, gilt, was sie gesagt haben. Es gibt zwar in dieser Zeit Mobilisierung und es ist wirklich Aufbruchsstimmung auch in vielen kolonialen Peripherien und man hofft eben über die Friedensverhandlungen in Versailles Einfluss nehmen zu können. Und vor allen Dingen, man glaubt dem amerikanischen Präsident Wilson, der ja in seinen 14 Punkten die Selbstbestimmung, nationale Selbstbestimmung, zu einem zentralen Punkt gemacht hat. Nur leider sind die anderen Mächte, die eben auch Kolonialmächte sind, dazu nicht bereit. Und dann wird über die Diplomatie und über das sogenannte Mandatssystem der Kolonialismus eigentlich in eine neue Runde geschickt. Und erst nach dem Zweiten Weltkrieg kommt dann die entscheidende Phase der Dekolonisierung.
Das sind ja jetzt Dinge, die sich der Leser gewissermaßen selber erschließen muss. Denn dieses Buch, so wie es angelegt ist, es konstruiert diese verschiedenen Lebensperspektiven, montiert sie zusammen, aber es enthält sich eines Kommentars.
Ja,
wenn Sie mal sagen, warum Sie das so gebaut haben.
Also diese wichtigen Informationen, die man braucht, um die Flughöhe der Geschichte zu verstehen, die kommen schon immer vor. Aber Sie haben völlig recht, ich habe mich dafür entschieden, dieses Buch wirklich als eine Collage von Szenen aus dem persönlichen Erleben dieser Personen zu machen. Und zwar aus dem folgenden Grund. Ich habe das Gefühl, dass diese Geschichte des Umbruchs von 1918 von den Historikern in besonderem Maße im Rückspiegel angesehen wird. Das heißt, aus dem Wissen heraus dessen, was später passiert ist. Und diese Rückprojektion ebnet im Grunde genommen das persönliche Erleben und die Vielfalt der Erlebensentwürfe und auch politischen und gesellschaftlichen Entwürfe dieser Zeit ein. Und deswegen habe ich versucht, nicht von hinten nach vorne, sondern von vorne nach hinten zu erzählen, von Personen aus zu erzählen, die ja nicht wussten, was am nächsten Tag passiert und die nicht wussten, dass Hitler kommen würde und die nicht wussten, dass der Zweite Weltkrieg ausbrechen würde. Und diese Perspektive, die raut dieses Feld auf, macht es reicher, macht es intensiver, macht es lebendiger und hat es für mich dann irgendwann unmöglich gemacht, diese übliche Historiker-Attitüde einzunehmen und dann so analytische Linien durchzulegen oder zu sagen, wie es gewesen ist. Das kann man dann nicht mehr. Man weiß ja noch nicht mal, ob das, was einem die Leute erzählen in ihren Autobiografien und so weiter, ob das wirklich zutrifft. Und ich hatte Passagen drin, die ordnen und analysieren und die habe ich alle wieder rausgeschmissen. Die wirkten für mich sperrig und die stimmten nicht zusammen mit der Intensität und der Vielfalt und der unerwarteten Anekdoten aus diesen Geschichten. Das Einzige, was von diesen analytischen Passagen übrig geblieben hat, ist dieses kleine Nachwort.
Sie haben ein Musikstück mitgebracht, was sich auch bewusst bezieht auf die Thematik, von der wir jetzt gesprochen haben, nämlich von James Rees Europe, der Komponist und Bandleader. Er hat ein Stück geschrieben, On Patrol in No Man's Land. Wenn Sie mal sagen, weshalb Sie dieses Stück ausgewählt haben.
Also James Rees Europe ist eine der Figuren in dem Buch. Er ist auch ein schwarzer Soldat, der für Amerika im Krieg kämpft. Und er ist schon vor dem Krieg ein erfolgreicher Bandleader. In New York, in den Harlemer Clubs, führt er den Ragtime ein und ist an der Verdrängung des Foxtrot beteiligt. Und als er dann in den Krieg zieht, wird er zuerst tatsächlich auch als Soldat eingesetzt und macht eben die Erfahrung einer Patrouille. Und diese Erfahrung setzt er in diesem Stück um. On Patrol in No Man's Land heißt ein Schleichpfad im Niemandsland zwischen den Fronten. Und daraus komponiert er diesen Ragtime. Und wenn man den sich anhört, dann hört man, dass er lautmalerisch das Knattern der Maschinengewehre und das Explodieren der Granaten untergebracht hat. Und nach dem Krieg wird das ein riesiger Hit.
Ich meine mich sogar zu erinnern, dass der Begriff Minenwerfer im Text vorkommt.
Der kommt auch vor.
Ja, also es ist ein deutsches Wort.
Da werden einige deutsche Begriffe in dem Text vorkommen und eben diese lautmalerischen Nachahmungen des Gewehrfeuers und so weiter.
Dann hören wir jetzt von James Rees Europe und Patrol in No Man's Land ein Stück aus dem Jahr 1919.
1919 aufgenommen, 1918 im Krieg noch komponiert.
What's the time? Nine, all in line. All right, boys, now take it slow. Are you ready? Eddie, a very good Eddie. Over the top, let's go. Quiet, riot, help to start a riot. Keep your proper distance, follow along.
Das war von James Rees Europe on Patrol in No Man's Land. Mitgebracht hat die Musik der Berliner Historiker Daniel Schönpflug, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Schönpflug, Sie sind 1969 geboren. Wir wollen auch reden über biografische Prägungen, die mit diesem Geburtsdatum verbunden sind. Sie sind aufgewachsen als Fünfjähriger, dann in Berlin. Sie haben also auch die ganze Wendezeit in Berlin miterlebt. Sie sind von dieser geteilten Stadt vermutlich geprägt. Wenn Sie darüber mal was erzählen, wie so eine Kindheit in Berlin dieser 70er Jahre war, das ja dann 70er, 80er Jahre, wie die aussah, wenn man in einer Stadt eben aufwächst, die so auch typisch ist für die deutsche Geschichte.
Das Interessante war, dass die Teilung und das Eingesperrtsein im Alltag fast keine Rolle gespielt haben. Das Haus meiner Eltern, wo ich aufgewachsen bin, steht gar nicht weit weg von der Mauer und es gab so einen Spielplatz, wo wir als Kinder viel waren, der war direkt an der Mauer. Und wir konnten von da unten den Posten in den Wachturm Fratzen ziehen. Und das war aber für uns gar kein Problem. Es war gar nichts, worüber man groß nachgedacht hat. Es war einfach so. Und auch die üblichen Schwierigkeiten, also Warten an der Grenze oder Checkpoint Charlie, hat im Grunde genommen keine Fragen ausgelöst. Es war einfach eine Tatsache. Und dass das was Ungewöhnliches war und was Besonderes war und merkwürdig war, habe ich eigentlich dann erst im Nachhinein gemerkt, nämlich in dem Augenblick, wo ich wieder zu diesem Spielplatz gegangen war, nämlich nach 89, und feststellte, die Straße, die da immer abrupt endete, die ging weiter. Das war keine Sackgasse, sondern die führte in Felder rein und dann bin ich mit dem Fahrrad immer weitergefahren.
Und also das war am Stadtrand von Berlin.
Am Stadtrand von Berlin, mit dem Fahrrad immer weitergefahren und dann kamen Felder. Und nach den Feldern kam das Dörfchen Teltow. Und dann plötzlich fiel es mir wie Schuppen von den Augen, dass ich die ganze Zeit in der Nähe dieses Dörfchens gewohnt hatte, ohne auch nur zu wissen, dass es existiert. Das ist die eine Beobachtung. Die andere Beobachtung, Berlin 70er, 80er Jahre, war natürlich die Zeit auch dieser Berliner alternativen Kultur. Das war bei uns auf dem Schulhof prägend. Da gab es Punker und Popper und Ökos. Und am Wochenende nahm man die S-Bahn vom Stadtrand, wo ich und meine Eltern wohnten, nach Kreuzberg. Und dann gab es eben die einschlägigen Clubs und die einschlägigen Kneipen, die von Herrn Lehmann noch besungen werden. Und all das war dieses etwas provinzielle, etwas miefige, sehr, sehr geschützte, zurückgezogene Berliner Leben.
Provinziell würden wahrscheinlich die Protagonisten dieses Leben nicht genannt haben, sondern sie fühlten sich ja gewissermaßen als Avantgarde, als Speerspitze einer bestimmten gesellschaftlichen Bewegung. Also wenn wir etwa an die berühmten Antiimperialisten denken oder an die Autonomen oder auch an die homosexuellen Bewegung, die eben in Kreuzberg ja sehr stark verwurzelt war. Das war ja ein Unikum, weil man auch zum Teil nach Berlin gegangen ist damals. Man musste nicht zur Bundeswehr, man musste keinen Wehrdienst leisten, wenn man in Berlin lebte, aufgrund dieses Sonderstatuses, den Berlin hatte.
Aber das ist ein Teil dieser Provinzialität, dass man sich am Nabel der Zeit glaubte. Und erst auch wieder im Rückblick, als dann die Mauer sich öffnete und Berlin sich öffnete und plötzlich diese Schutzzonen oder diese Reservate wegfielen und dann eben tatsächlich Menschen aus der ganzen Welt nach Berlin kommen. Und dann stellt man fest, wie eng und klein und auch wie spießig im Grunde genommen diese Welt war. Das ist mir dann auch erst in den 90ern bewusst geworden. Auch die Begegnung mit den Ostberlinern hat mich plötzlich meine eigene Vergangenheit mit ganz anderen Augen sehen lassen.
Es gibt ja den bekannten Begriff des Ökospießers, der eigentlich auch zunächst mal wie eine Paradoxie wirkt, weil er ja, wenn jemand der Ökologiebewegung angehörte, man denkt, er war ein Progressiver. Aber diese merkwürdige Kombination aus links und anderssein und gleichzeitig konformistisch sein.
Ja,
die Konformisten des Andersseins heißt ein bösartiger Ausdruck für dieses Milieu.
Und gerade diese Punk-Szene, die er sich ja für besonders progressiv und auch widerständig hält, die war so verregelt und hatte so strenge Konventionen und es war so klar, was man durfte und was man nicht durfte und wie der Irokese zu sein hatte, das war im Grunde eine sehr enge Welt.
Wie sind Sie denn aus dieser engen Welt zur Geschichtswissenschaft gekommen? Denn als Historiker sitzen Sie heute ja auch vornehmlich hier am Tisch.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, durch Zufall, durch zwei Zufälle. Der eine Zufall war, dass ich zusammen mit meinem damaligen besten Freund ins Immatrikulationsbüro gegangen bin und wollte mich eigentlich für Publizistik einschreiben. Und dann sagte mir die Dame, ja, es tut dir sehr leid, aber wenn ich Publizistik studieren wollte, da hätte ich schon vor 4 Monaten kommen müssen. Es gab nämlich eine Einschreibefrist. Und dann war ich ein bisschen ratlos und dann habe ich meinen Freund gefragt, ja, was studierst du denn? Und dann sagte er, Geschichte. Und dann habe ich gefragt, wie ist es denn mit Geschichte? Und da können Sie sich gleich einschreiben. Und dann war ich Historiker. Der andere Zufall, der meinen dann akademischen Werdegang sehr stark beeinflusst hat, ist, dass ich mit meiner damaligen Freundin vereinbart hatte, dass wir gemeinsam zum Frankreich zum Studium gehen wollten. Und dann hatten wir schon alles vorbereitet und hatten 2 Studienplätze in Montpellier. Dann fiel ihr sehr kurzfristig ein, dass sie lieber mit einem anderen Studenten zusammen sein wollte und nicht mehr mit mir. Aber da ich so ein bisschen starrsinnig bin von Natur aus, bin ich dann trotzdem gegangen. Und so ist es dann zusammengekommen. Heute bin ich Historiker mit starkem Schwerpunkt auf Frankreich. Und diese Zufälle haben im Grunde genommen dann sehr lange Folgen für mich gehabt.
Jetzt gibt's ja in der Geschichtswissenschaft ganz unterschiedliche Strömungen. In welche Strömung würden Sie sich denn verorten? Wir haben ja vorher gesagt, Sie sind zumindest, was dieses Buch über das Ende des Ersten Weltkriegs anbetrifft, ein erzählender Historiker. Es gibt ja andere, die sind, ich sag mal, sehr stark an Strukturen orientiert, also die berühmte Bielefelder Schule mit Hans-Ulrich Wehler, der also, ich sag mal, sehr sperrig eigentlich Geschichte schreibt. Es ist kein besonders irgendwie leicht lesbare Kost, aber eben sie hat bestimmte starke Begriffe, an denen sie sich entlang orientiert. Also ob das Sozialgeschichte oder Sozialstrukturanalyse und wie die Dinge alle heißen, ist, was waren das für Einflüsse, die Sie da hatten, aus dem Studium herkommend und wie haben Sie sich dann selber da in diesem weiten Feld verortet?
Die Bielefelder Schule war in meiner Studienzeit sehr, sehr dominant und in Berlin, wo ich studiert habe, hatte sie ihre Ausläufer nicht, da gab es Jürgen Kocker und das Zentrum für Vergleichende Geschichte Europas und da war wirklich eine Hochburg auch der Sozialgeschichte, der Strukturgeschichte der Bielefelder Schule. Das Interessante war aber, dass in den 80ern und 90ern, die ja in eine Spannung kamen, da gab es diese Gegenströmung der Kulturgeschichte, der Mikrogeschichte, die diese Sozialgeschichte herausgefordert und auch verändert hat und ich war im Grunde genommen genau auf der Schnittstelle dieser Veränderung und dieser Diskussion. Und das war hochinteressant. Das war hochinteressant, weil man gespürt hat, dass Paradigmen kippen können. Und dass man an einem Paradigmenwechsel persönlich fast beteiligt sein kann. Wenn man sieht, wie zum Beispiel Sozialgeschichte Impulse von der Kulturgeschichte aufnimmt und sich dadurch verändert. Das war eine sehr spannende Erfahrung. Sicherlich spannender, als wenn man mitten in einem Paradigma sitzt und sich nichts verändert.
Und die Einflüsse, die von Frankreich auskamen? Sie haben ja erzählt, Sie haben in Frankreich studiert. War da die Geschichtswissenschaft anders aufgestellt?
Ja, was mich fasziniert hat in meinem Studium in Frankreich war, dass Geschichte dort viel, viel internationaler war. In meinem deutschen Studium habe ich mich viel mit deutscher und europäischer Geschichte beschäftigt. Und in Frankreich habe ich zum ersten Mal dann eine Geschichte des Mittleren Ostens zum Beispiel gehört. Das war ein Thema, das hätte man damals an der Freien Universität oder auch an der TU nur schwer hören können. Ich habe was gemacht über Indochina zum Beispiel. Das sind alles Themen, heute sagt man Globalgeschichte und es ist schon fast selbstverständlich geworden, aber die für mich damals aus Deutschland kommen, ein riesiger Augenöffner waren.
Hängt es damit zusammen, dass eben die Franzosen oder auch die Engländer natürlich diese weitlaufende Kolonialgeschichte hatten, während für Deutschland ja zumindest dieses Thema nur sehr kurz überhaupt auf der Tagesordnung stand?
Ja, die Franzosen und Briten haben eben aus ihrer imperialen Tradition heraus schon früh Weltgeschichte gemacht. Natürlich Weltgeschichte unter ganz spezifischen Prämissen. Es gibt eine frühe Kolonialgeschichte, die regelrecht kolonial ist, die imperial ist und die im Grunde genommen nur von der glorreichen Expansion erzählt oder in Frankreich von der Mission Civilisatrice, von der Zivilisationsmission. Und erst in den letzten Jahren ist in diesen Ländern und auch in Deutschland eben auch eine kritische Globalgeschichte entstanden, die zum Teil auch postkoloniale Ansätze vertritt.
Hat sich überhaupt da eben in Deutschland ein historischer Horizont geöffnet? Denn die Deutschen waren ja, was ihre Geschichtserzählung betraf, sehr lange fokussiert eben auf die Katastrophe des deutschen Faschismus, auf Auschwitz. Und vieles, Sie haben vorher gesagt, im Rückspiegel erschien vieles sozusagen hinkonstruiert, auch auf diese große Katastrophe des 20. Jahrhunderts. Hat sich da jetzt überhaupt in den letzten Jahren, vielleicht auch bedingt durch die deutsche Wiedervereinigung, ein Feld eröffnet, was wir bis dato vielleicht eben aufgrund moralischen Blockaden gar nicht bestellen konnten?
Auf jeden Fall. Also Wiedervereinigung, aber vor allen Dingen dann auch die Globalisierung. Das hat Nachdenken ausgelöst und es gibt jetzt viele, viele neu besetzte Lehrstühle, die in der einen oder anderen Weise außereuropäische Geschichte oder globale Geschichte mit einbeziehen. Und es gibt eine lebendige Diskussion, die eben auch dann keine rein deutsche Diskussion ist, sondern wo deutsche Beiträge mit amerikanischen, britischen, französischen, aber auch indischen oder auch japanischen Beiträgen verflochten und vernetzt sind. Und das ist wahrscheinlich die spannendste Entwicklung in meinem Fach der Zeit.
Ich will ganz dringend mit Ihnen noch sprechen über Preußen. Denn Sie haben einerseits sich mit Preußen beschäftigt in der Habilitationsschrift, da haben Sie sich mit den Hohenzollern und ihrer Heiratspolitik auseinandergesetzt. Das ist natürlich für Berlin ein sehr prägendes Thema. Und Sie haben aber auch ein populäres Buch geschrieben, eine Biografie über Königin Luise von Preußen. Insofern vermute ich mal, dass Sie irgendwie eine stärkere Affinität vielleicht nicht nur aufgrund der Herkunft zu dieser Thematik haben, nicht nur aufgrund dessen, dass Sie in Berlin aufgewachsen sind.
Vieles war an dem Thema spannend. Zum einen ist es spannend gewesen, Preußen aus dieser Ecke rauszuholen, in der es lange Zeit gestanden hat. Nicht die Berliner Diskussion, und ich vermute anderswo auch, war ja doch so, dass Preußen im Grunde genommen von der Linken verdammt war, als militaristisch, im Grunde als Vorläufer auch des Nationalsozialismus, Untertanengeist und so weiter.
Und deshalb wurde es ja auch zerschlagen als
Land. Und deswegen wurde es zerschlagen mit genau dieser Begründung. Und das ist natürlich auch eine spannende historische Erzählung, an der man sich abarbeiten kann. Und meine Bücher, also eine der Leitmotive dieser Bücher ist eben auch ein anderes Preußenbild zu zeigen. Und dass ich mich mit einer Königin beschäftigt habe und nicht mit einem kriegsführenden König, hängt unter anderem damit zusammen. Oder dass es bei meinem Hohenzollern-Buch um Heiraten geht, also nicht um Krieg führen. Das sind alles Impulse in diese Richtung. Auch ist Preußen eben, was die Zugänge angeht, oft sehr konventionell behandelt worden, eben mit Diplomatie und Politikgeschichte. Aber mein Buch über die Hohenzollern ist eine Sozialgeschichte dieser Dynastie. Da geht es eigentlich um die Frage, welche Art von Politik kann man eigentlich mit Heiraten machen? Und ein dritter Aspekt dieser Bücher, und das schließt im Grunde mit dem Kreis aller meiner vier Bücher, es geht in allen diesen Büchern um Revolutionen. In dem Luisenbuch geht es um eine Königin zur Zeit der Französischen Revolution und Napoleon. Und im Grunde genommen verstehe ich sie auch als eine preußische Antwort auf diese Herausforderung. In meinem Buch über Heiraten geht es auch um die Frage, was passiert eigentlich mit dieser ja fast schon archaischen sozialen Praxis im 19. und 20. Jahrhundert, wo die gesellschaftlichen und politischen Bedingungen sich so geändert haben, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man mit Hochzeiten überhaupt noch Staat und Politik machen kann. Aber die Antwort heißt, man kann es. Und der Einfluss der Revolution ist da zwar spürbar, aber viel geringer, als man es vielleicht denken würde.
Kann ich das Ganze so zusammenfassen? Preußen ist als politische Größe tot, aber als kulturelle Größe wieder irgendwie populär, vielleicht auch dadurch, dass eben Berlin zur neuen deutschen Hauptstadt geworden ist. Gibt es so etwas wie eine Sehnsucht der Deutschen auch nach einer identitätsstiftenden Zuwendung hin zu diesem Preußischen, also etwa wenn wir denken, dass jetzt dieses Hohenzollernschloss wieder aufgebaut wird, was ja sehr umstritten war.
Also ob das eine deutsche Sehnsucht ist, weiß ich nicht. Aber was ich verstehen kann und was ich auch teile, ist, dass es in jeder Region und vielleicht in jeder Stadt den Wunsch gibt, zu verstehen, wo man herkommt. Für München oder Frankfurt oder Hamburg müsste man das nicht besonders begründen, dass man sich für die Vergangenheit der Stadt oder der Region interessiert, aber in Berlin und in Preußen irgendwie schon.
Weil aber das Hohenzollernschloss bezahlt ja der Staat, der Bund.
Ja, weil Berlin es nicht bezahlen kann.
Das also nicht nur Lokalkolorit, sondern offenbar schon etwas mehr, bundespolitisch gesehen.
Ich habe trotzdem nicht das Gefühl, dass es eine bundespolitische Besinnung auf das Borussische oder auf das Preußische gibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, da spielt in Berlins Mitte eher der Wunsch eine Rolle, einerseits die Erinnerung an die DDR unsichtbar zu machen. Das ist, glaube ich, ein starkes Interesse gewesen. Und dieser Wunsch nach einem, in Anführungszeichen, intakten Bild der Innenstadt, also sozusagen die Linden, diese Flucht von Häusern
und Argument.
Palästen wieder zu schließen, auch aus den zum Teil schlechten Erfahrungen mit der modernen Architektur in Berlin. Da ist ja so viel Fürchterliches entstanden und die Leute haben irgendwie das Vertrauen verloren, einen zentralen Ort mit moderner Architektur zu bestücken. Und das sind, glaube ich, die Impulse. Aber ich glaube nicht, dass bei dem Beschluss im Bundestag eine Rolle spielte, dass man zurück wollte zum guten alten Kaiser.
Sie haben ein zweites Musikstück mitgebracht, Herr Schönpflug, das wir jetzt gleich spielen wollen, von Arnold Schönberg, das erste aus den 5 Klavierstücken. Weshalb haben Sie dieses ausgesucht?
Arnold Schönberg ist auch eine der wirklich schillernden Figuren in meinem Buch. Der macht ganz schreckliche Erfahrungen im Weltkrieg. Er denkt nämlich, er wird zum Offizier befördert und wird ganz schnell zu Kriegsruhm kommen, als er eingezogen wird und muss dann feststellen, so viel wie er raucht und trinkt und mit seinem Asthma, da kann er noch nicht mal in den aktiven Dienst übernommen werden und verbringt die Zeit des Krieges damit, Märsche für die Militärkapellen zu setzen. Und nach dem Krieg kommt er doch als sehr gebeutelter, sehr frustrierter Mensch zurück, knüpft an seine Komposition und es passieren zwei Dinge, die in dem Buch eine Rolle spielen. Das eine ist, dass er eine neue Religiosität entdeckt. Er war aus dem Judentum ausgetreten, aber in seinen Kompositionen steckt sozusagen der Keim, durch Religiosität die Widersprüche der Gegenwart zu überwinden. Und er entwickelt sich kompositorisch weiter und dafür stehen die 5 Klavierstücke, entwickelt die Technik des Komponierens mit 12 Tönen, die 12-Ton-Komposition. Und im Grunde genommen kann man genau in dieser Umbruchschwelle sehen, wie von der Komposition der Jakobsleiter, wo schon erste Ansätze von 12-Ton-Technik drin sind, bis zu den 12 Klavierstücken sich diese Technik perfektioniert in der Idee und dann auch in der Umsetzung. Und das ist auch revolutionär in diesem Moment.
Dann hören wir jetzt von Arnold Schönberg das erste Klavierstück aus den 5 Klavierstücken, Opus 23, gespielt von Maurizio Pollini, eine Aufnahme aus dem Jahr 1974. Das war von Arnold Schönberg das erste Klavierstück aus den 5 Klavierstücken, Opus 23, gespielt von Maurizio Pollini. Mitgebracht hat die Musik der Berliner Historiker Daniel Schönpflug, der heute zu Gast ist bei Jochen Rack in der Sendung HR2 Doppelkopf. Herr Schönpflug, Geschichte ist Ihr Metier. Gibt es denn in der letzten Zeit ein stärker erwachendes Interesse an der Geschichtswissenschaft? Ich frage es deshalb auch und vor allem an einer Art Geschichtsschreibung, die eben über diese Dinge hinausgeht, mit denen wir vor allem in der Schule konfrontiert waren, nämlich die Vorgeschichte des deutschen Faschismus. Gibt es ein geweitetes historisches Interesse in Deutschland an Themen, die über diese Fixierung auf die Nazizeit hinausgehen?
Ich habe in den 90er Jahren und auch in den 80er Jahren erlebt, dass die Geschichte sowas wie eine Leitwissenschaft war. Bei den großen Fragen dieser Zeit, nicht in den 90ern, war es vor allen Dingen die Frage der Nation, wandte sich die Gesellschaft mit ihren drängenden Fragen zuerst und vor allen Dingen an die Geschichtswissenschaft. Und meine damaligen Lehrer, die waren wirklich gefragte Interviewpartner, gefragte also Teilnehmer an öffentlichen Debatten. Und mein Eindruck ist, dass das jetzt am Beginn des 21. Jahrhunderts stark nachgelassen hat. Wenn man sich zur Wissenschaft hinwendet, um die großen Fragen der Gegenwart zu stellen, dann stellt man die eher an die Ökonomie, vielleicht an die Klimawissenschaft. Und die Geschichte, die stellt sich so ein bisschen hinten an. Das spricht aber nicht dagegen, dass in den Medien historische Themen eine große Rolle spielen, aber häufig ohne Beteiligung der Geschichtswissenschaft. Da werden eben diese Dokudramen verfilmt, da werden historische Spielfilme gemacht und Stoffe werden ausgegraben. Aber da hat in der Regel die Geschichtswissenschaft nur eine ganz marginale Rolle dabei. Insofern spaltet sich die öffentliche Wahrnehmung ein wenig. Und meine Hoffnung wäre, und darum versuche ich auch solche Brückenschläge wie mit den Kometenjahren, dass es wieder einen Dialog gibt. Eine stärkere Brücke zwischen der einen und der anderen Weise, wie Wissenschaft in der Öffentlichkeit stattfindet.
Aber müsste nicht gerade in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, nämlich angesichts der Tatsache, dass Europa in einem schwierigen Integrationsprozess steckt, dass es ein Wiedererwachen von Nationalismen gibt von verschiedenen Seiten, müsste gerade nicht in so einer Situation die Geschichtswissenschaft gefragt sein, weil sie eben ja doch aufgrund dieser jahrtausendelangen Expertise weiß, wie dieses Zusammenspiel von Großreichen, Kleinreichen, das Auseinanderfallen, das Zusammenkommen von Nationen funktioniert und was für Gefahren und Chancen auch damit verbunden sind.
Ich würde mir das sehr wünschen. Und es gibt tatsächlich einzelne Historiker, die ganz, ganz wichtige Beiträge dazu geliefert haben, wie beispielsweise Frederick Cooper in seinem Buch über Empires. Gleichzeitig habe ich noch nicht das Gefühl, dass die Öffentlichkeit dieses Potenzial der Geschichtswissenschaft voll erkannt hat und richtig nutzt. Es gab jetzt vor kurzem ein Manifest von Historikern, das heißt 1918-2018. Und da ist tatsächlich genau diese Anregung gegeben. Man schaut also auf das Jahr 1918 und stellt also fest, die Situationen von damals und heute sind gar nicht so unterschiedlich und warnt davor, dass aus einer solchen Gemengelage auch wieder neue Konfrontationen, vielleicht sogar Kriege entstehen könnten.
Aber wie interpretieren Sie denn dieses neue Bedürfnis nach einer Verortung in der Nation, nach einem beschworenen Nationalismus? Also etwa, wenn wir nach Osteuropa schauen, Polen, Tschechien, Ungarn vor allem, wird immer groß herausgestellt natürlich. Aber eben etwa auch dieses Bedürfnis der Engländer, sich wieder von diesem europäischen Integrationsprojekt zurückzuziehen auf eine in irgendeiner Form wieder hochgelobte Nationalstaat.
Also in Osteuropa sind sicherlich zwei Prozesse, die man da in Rechnung stellen muss. Das eine ist natürlich, diese Länder verarbeiten immer noch das Erbe der Sowjetzeit. Diese Phase eines verordneten Internationalismus hat diese nationalen Ideen ein Stück weit unterm Teppich gehalten. Und das kann man jetzt im Grunde genommen auch als eine Gegenbewegung ansehen. Das zweite, und das gilt sowohl für osteuropäische Länder, aber sicherlich auch für Großbritannien und auch für populistische Strömungen, beispielsweise in Frankreich oder in Deutschland, ist, dass ich das als eine Gegenbewegung für die verunsichernde und bedrohliche Seite von Globalisierungseffekten ansehen würde.
Aber ist es eine fehlgeleitete Hoffnung, im Nationalstaat die Sicherheit wieder zu gewinnen, die die Globalisierung den Menschen irgendwie entreißt?
Das ist eine fehlgeleitete Hoffnung. Das Bedrohliche und Beängstigende zurzeit ist ja, dass Prozesse ablaufen auf wirtschaftlicher Ebene, was die Kommunikation angeht, auch was Migration angeht, auf die Nationalstaaten keine Antwort finden. Ich habe gerade einen Artikel gelesen über diese Entwicklung der Bitcoins, also dieser digitalen Währung. Das ist nur eins von vielen, vielen Beispielen dafür, dass sich Systeme herausbilden, die mit Staaten überhaupt nichts mehr zu tun haben und die aus der Nichtstaatlichkeit geradezu ihre Existenzberechtigung ziehen. Und diese Entwicklungen, die werden immer stärker und nehmen immer weiter zu. Die betreffen uns alle im Alltag und vielleicht auch in der Arbeitswelt und vielleicht auch in unseren persönlichen Beziehungen. Und die Nationalstaaten haben darauf keine Antwort. Und insofern ist dieser Ruf der Populisten, diese oft rattenfängerischen Botschaften, hier können Sicherheit gegeben werden und man kann durch Isolationismus und America First und so weiter, kann das wieder richten, sind falsche Versprechungen. Das kann nicht funktionieren.
Haben die Deutschen bei dieser Thematik vielleicht aber auch eine gewisse Blockade zu überwinden, weil ja eben doch der deutsche Nationalstaat was sehr Fragwürdiges war. Er war immer mit Militarismus verbunden, er hat zwei Weltkriege verursacht, zumindest wenn man jetzt mal grob geschnitzt die Sache sieht. Und deshalb sprach man ja von dem deutschen Sonderweg und einem Europa-Enthusiasmus, der so in anderen Ländern nicht vorhanden ist, weil Deutschland sich gewissermaßen eine Befreiung erhofft hat von der eigenen aggressiven Nationalgeschichte, indem es sich in diesem europäischen Projekt irgendwie aufheben will.
Ja, in den 90er Jahren.
Denn Sie waren ja in Frankreich, Sie haben in Frankreich gelebt, Sie haben auch in den USA eine Zeit verbracht. Also wenn Sie mal von außen darauf schauen, ist es vielleicht, was wir jetzt hier so leichthin sagen, für andere Nationen schwerer nachzuvollziehen, für die eben der Nationalstaat durchaus auch mit Freiheit etwa verbunden war. Wenn wir nach Frankreich schauen, mit der Französischen Revolution, mit Unabhängigkeit, Sie haben die Sowjetunion genannt, für die osteuropäischen Länder, machen wir es vielleicht uns ein bisschen auch zu leicht.
Also das Schwierige am deutschen Fall ist, dass in der Teilung diese Idee der Nation ja extrem schwierig war und im Grunde genommen wenig bedient wurde. Vor allen Dingen im Negativen, nicht im Sinne dieser Sonderwegsidee. Und dann in den 90er Jahren bis 2006, würde ich mal sagen, gab es so eine Entwicklung hin, Versuche, die Nation wieder zu etablieren, auch positiv zu etablieren, nicht dann eben mit 89 als positiven Referenzpunkt und der Fußball-Weltmeisterschaft als emotionale Aufladung. Deutschlandfahne ist plötzlich wieder möglich. Und dieser Ansatz ist im Grunde genommen jetzt von diesen Globalisierungsängsten und den daraus resultierenden Angstreaktionen, und so werte ich eigentlich diese Populismen, in Gefahr und ist im Grunde genommen unterbrochen und unterspült und vielleicht auch schon gescheitert.
Wie sehen denn die anderen Nationen dieses wiedervereinigte Deutschland? Es gab ja ein dauerhaftes Problem sozusagen in der Moderne, dass ein vereintes, starkes Deutschland als Bedrohung gesehen wurde für die umliegenden Nationen. Dieses Thema rangiert zum Beispiel bei einem Politologen, der erst kürzlich ein Buch dazu veröffentlicht hat, Hans Kundnani, unter dem Begriff der geoökonomischen Halbhegemonie. Ist es etwas, was Sie sehen, wenn Sie also etwa von Frankreich oder von England auf Deutschland schauen, dass hier eben Ängste sind von Seiten der anderen Nationen, dass dieses Deutschland gewissermaßen ja die anderen Nationen an die Wand drückt?
Also die Ängste in Frankreich sind ganz stark, nicht schon bei der Wiedervereinigung, nicht hat Mitterrand ja eine ganz große Sorge formuliert und hat auch mäßigend oder bremsend auf diesen Prozess versucht einzuwirken, solange es überhaupt noch möglich war. Und lange Zeit war die französische Politik von der Sorge um dieses allzu starke Deutschland geprägt. Inzwischen würde ich sagen, sind die Dinge ambivalenter. Auf der einen Seite sieht man nach wie vor, dass gerade die deutsche Wirtschaftskraft und auch die wachsende politische Rolle in der Welt Grund zur Sorge sein konnte. Und gleichzeitig höre ich jetzt eben auch von französischen Kollegen immer häufiger, dass man Deutschland als Stabilitätsanker und Deutschland als noch starke Kraft mit europäischer Ausrichtung auch erhalten will. Insofern ist mein Eindruck eher, dass sich das Bild dort ein wenig gewandelt hat.
Unser Gespräch geht fast schon zu Ende, Herr Schönpflug. Woran arbeiten Sie denn im Augenblick?
Ich forsche seit einiger Zeit an der Geschichte des Terrorismus. Und meine Auffassung ist es, dass wenn man die Geschichte des Terrorismus bis zu den Anfängen zurückverfolgt, und die Anfänge liegen für mich in der Zeit um 1800, dass man dann ganz fundamentale Dinge über diese politische Gewalt versteht. Vor allen Dingen versteht man, dass es nicht eine Praxis ist, die von außen, womöglich von Islamisten und aus barbarischen Kulturkreisen zu uns importiert wurde, sondern etwas, was im Herzen unserer eigenen Kultur entstanden ist.
Vielen Dank, Herr Schönpflug. Wir haben, glaube ich, ein weites Spektrum deutscher Geschichte und auch dessen abgedeckt, womit Sie sich in Ihrer Arbeit beschäftigen. Das war die Sendung HR2 Doppelkopf mit dem Berliner Historiker Daniel Schönpflug. Am Mikrofon verabschiedet sich Jochen Rack und bittet Herrn Schönpflug allerdings noch, die letzte Musik anzusagen, die er mitgebracht hat.
Harry Lauder war einer der größten Stars seiner Zeit. Er hat vor dem Krieg schon Millionen von Platten verkauft und hat dann während des Krieges, er ist Schotte, für Großbritannien viel Geld eingesammelt, das auch das Militär unterstützt hat. Und dann hat er im Herbst 1918 den Song aufgenommen, der im Grunde genommen zum Soundtrack des Waffenstillstands wurde in den englischsprachigen Ländern. Der hieß Peace Song, Let's Not Sing About War Anymore.
Dann hören wir jetzt von Harry Lauder den Peace Song. Just Let Us Sing of Love heißt die zweite Zeile.
When the cry of peace went ringing through the ranks of the English-speaking race, there were shouts of joy from every soldier boy and a big smile on their face. Then they all gather round, they all dug out where their home has been for long. They cried, hooray, we've won the day, let us sing this song.